Kultimativ. Kultur für dich.
Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch und willkommen zu einer neuen Folge Kultimativ, eurem Kulturmagazin bei CT das Radio. Mein Name ist Jan Trottenberg, aber ich bin zum Glück nicht allein im Studio, denn endlich, er ist wieder da. Nick Bibic, ich freue mich so sehr, dass du wieder im Lande bist.
Ich freue mich auch. Hallo alle, ich bin wieder da. Ich freue mich so sehr, wieder dabei zu sein, wieder kultimativ machen zu können. Und oh, das ist ein ganz gutes Gefühl.
Es fühlt sich so ein bisschen wie so ein kleiner Neustart an, oder?
Also schon, jetzt nach der ganzen Zeit, also 3 Monate weg und dann kommst du wieder her und das Studio ist hier und wir haben unsere kleine Kerze angemacht und alles ist toll. Ich hab Bock.
Hast du es alles so in Erinnerung oder ist alles noch so, wie du es in Erinnerung hast?
Jo, ein paar neue Sticker, Fotos, alles Mögliche, aber sonst...
Der übliche Redaktionsquatsch.
Genau, ist wie in der Heimat sein wieder.
Sehr schön. Ja, Nick, dann würde ich mal sagen, was hast du uns heute mitgebracht für diese Sendung?
Ich habe mitgebracht ganz viele Eindrücke und ganz viele Dinge, die ich in Irland erlebt habe. Ich habe ja, ich war ja, für die, die es nicht genau wissen, ich war in Irland für meinen Auslandsaufenthalt, habe ein Praktikum gemacht, auch im, sagen wir, Kulturbereich oder anliegend zum Kulturbereich. Und deswegen, ich glaube, ich habe ein bisschen was mitgebracht, was ich auch erzählen könnte.
Sehr schön. Ich freue mich darauf. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen was mitgebracht. Und zwar habe ich gerade im Vorab dieser Sendung ein Studiogespräch aufgenommen mit unserer CT-Reporterin Vivian Bandig. Die war nämlich im Theater Dortmund und hat sich da ein Stück angeguckt, worüber sie uns dann im Laufe der Sendung erzählen wird. Und ich habe auch immer noch aus der letzten Sendung, das wollte ich nämlich da eigentlich vortragen, einen Gedichtband dabei, der mir empfohlen wurde und da ich ja nicht so im Thema Gedichte drin bin, freue ich mich sehr, darüber zu sprechen heute. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal mit einem geschmeidigen Einstieg, mit einem geschmeidigen musikalischen Einstieg, mit vielleicht einem passenden Titel. Ich habe ihn extra für dich rausgesucht, Nick.
Ich bin gerührt.
Daheim von Blumengarten.
Der Himmel stürzt auf uns ein. Und du lässt mich niemals allein. Selbst wenn uns gar nichts mehr bleibt, weiß ich, hier bin ich daheim. Ich hoffe, dass du für immer bei mir bleibst. Schenk mir eine Träne, wenn du weinst. Denn ich will jedes Feeling mit dir teilen. Der Himmel stürzt auf uns ein. Und du lässt mich niemals allein. Gesehen, was du noch sehen willst. Die Welt ist so schön und sie verdient dich. Doch ich bin lieber hier, bin lieber daheim. Ich bin lieber daheim, daheim, daheim. Ich bin lieber daheim, daheim, daheim. Ich bin lieber daheim. Ich bin lieber daheim. Ich bin lieber daheim.
Wunderschöner Song, wirklich. Und ich fühle mich wirklich auch sehr geehrt, dass du den so perfekt ausgesucht hast.
Ist doch so ein schöner, gemütlicher Song, bei dem man sich dann direkt irgendwie wohlfühlt und sich da so reinlegen kann, genau. Finde ich einfach.
Ich bin auch noch ein bisschen in der Tanzstimmung von gestern. Ich war ja gestern auf dem Konzert.
Ah, guck mal, da sind wir direkt beim Thema.
Genau.
Was hast du an Kultur mitgenommen, Nick?
An Kultur mitgenommen.
In Dublin. Ne?
Das Ding ist, ich bin da nicht hingegangen irgendwie mit dem großen Ziel, irgendwie, okay, Kultur, was gibt's da, was kann ich groß machen? Ich war ja auch sehr unschlüssig, ob das überhaupt irgendwas wird mit Kultimativ aus Dublin machen und so weiter. Mhm. Aber Dublin ist so eine Stadt, da wird man quasi reingeschmissen in die Kulturszene. Das ist, du kommst da gar nicht drum herum. Ne? Zum Beispiel Temple Bar ist ja wahrscheinlich den meisten, die über Dublin ein bisschen Bescheid wissen, ein Begriff. Ne? Man kennt ja die Kneipe, die Temple Bar. Und die ist in einer Gegend der Stadt, die einfach Temple Bar heißt. Und das, diese Gegend, die jetzt halt super touristisch ist, tot kommerzialisiert eigentlich, das war in den 90ern damals auch schon. So eine super alternative Kulturszene, wo es Museen und Ausstellungen jeglicher Art gab. Mhm. Allein wenn man da durchläuft, die Plakate, die man sieht, ohne Ende Zeug, irgendwelche Konzerte, irgendwelche Ausstellungen, die irgendwo stattfinden. Also diese Stadt triecht wirklich vom Kulturbetrieb. Ich war beim Goethe-Institut in Dublin, mhm, als Praktikant. Hat super viel Spaß gemacht. Also ich habe jetzt nicht die Programmarbeit selbst gemacht, das war eine Kollegin und Freundin. aber ich bin sehr viel mitgekommen, weil ich halt Fotos gemacht habe und so weiter bei Events. Und ich erinnere mich noch an eins, das unsere ehemalige Institutsleitung gesagt hat, nämlich der Kulturbetrieb in Dublin, der ist so übersaturiert, halt das so viel, dass man sich halt so, als so ein Goethe-Institut, was eigentlich ja schon viel ausmacht, ein bisschen da durchkämpfen muss, weil es so viel Zeug gibt.
Krass. Ja. Da darf ich kurz da was dazu sagen, weil ja, ich war nämlich auch vor gar nicht allzu langer Zeit, also ich glaube letztes Jahr, für, gut zugegeben, nicht für 3 Monate, sondern für 3 Tage, also für ein Wochenende in Dublin. Und da ist mir das ehrlicherweise gar nicht so aufgefallen mit dem ganzen Kultur, dass es so viel Kultur da gibt. Mhm. Also vielleicht habe ich auch wirklich einfach die Stani-Turi-Dublin-Experience mitgenommen und habe Pubs und die Stadt irgendwie gesehen. Da gibt es ja zum Beispiel hier diese große Nadel, an die kann ich mich noch erinnern.
Ja, das war ja.
Genau. Aber so, vielleicht war ich auch einfach im falschen Bezirk unterwegs, das kann ja auch sein, aber ich war schon so in den Kneipenvierteln, war ich eigentlich auch. Mhm. Interessant, dass mir das nicht aufgefallen ist. Hast du vielleicht einen Grund, woran das liegen könnte, oder war ich einfach zu blind? Darfst du auch ruhig sagen.
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob du zu blind warst, aber ich glaube, viel davon hängt einfach damit zusammen, wie man die Stadt kennt auch. Mhm. Zum Beispiel halt, du hast ja schon angesprochen, Kneipen, ne? Das ist... Da kommt man nicht drum herum. Das ist ein riesiger Teil der Kultur da, wirklich da.
Da sagst du gerade was. Doch, stimmt, an eine Sache kann ich mir nennen, weil, und zwar, ich glaube, aus jeder zweiten Kneipe, in der ich war, hat Musik gespielt, Live-Musik. Also das schien anscheinend ein Ding gewesen zu sein.
Ohne Ende, wirklich. Also, in jedem Pub lief, das war, wenn man durch Temple Bar gelaufen ist, ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten 3 Monaten Zombie von den Cranberries gehört habe. Das lief aus jedem Pub, das war der Hammer. Aber, auch im Cobblestone, das ist so eine Dubliner Institution, das ist ein Pub, gibt es ewig. Und da spielen die halt auch wirklich irische Live-Musik und auch so klassische, traditionelle irische Musik. Und das ist einer der wenigen Läden, wo die keine Verstärker haben, sondern wo die einfach in der Ecke alle sitzen und dann spielen die auf ihren Geigen und alles Mögliche. Und dann wirst du von der Bar richtig angemacht, wenn die so einen leisen Song spielen, dann kommt der Barkeeper zu dir und guckt dir ins Gesicht und macht ganz aggressiv.
Ist das passiert?
Schon öfters, ja.
Krass, also
jedes Mal, als ich da war, ne, dann so um die Ecke hast du die ja eh nicht mehr gehört, die Musikanten. Aber die ganze Bar, alle jetzt Klappe halten. Ne? Okay. Wir wollen unbedingt die Musik hören.
Aber abgesehen von Musik, was gab es denn noch so an durchsaturierter Kulturangeboten?
Naja, Dublin ist ja eine Stadt mit großem Literaturkapital auch. Ich meine, Oscar Wilde, James Joyce, Samuel Beckett, alle aus Dublin und auch über Dublin geschrieben. Vor allem James Joyce. Ich meine, ich habe auch Dubliners gelesen, als ich da war von ihm. Mhm. Ich muss sagen, es hat mir nicht gefallen.
Echt?
Also die letzte Kurzgeschichte war eine der besten, die ich je gelesen habe.
Mhm.
Und der ganze Rest des Buches war todlangweilig, weil ich glaube, das hängt auch davon ab, wie gut du die Stadt kennst. Und ich glaube, die 3 Monate waren einfach nicht genug.
Vielleicht nur für die Menschen, die James Joyce und Dubliners nicht kennen. Wieso muss man den kennen?
Genau. James Joyce ist ein extrem wichtiger Autor des Modernismus. 10er, 20er, 30er Jahre des letzten Jahrhunderts.
Mhm.
Und Dubliners ist eine Reihe an Kurzgeschichten, die in Dublin spielen, über Dubliner. Also es geht von einer, fängt an mit einer Kurzgeschichte über ein Kleinkind und endet mit halt einer Kurzgeschichte über eine, naja, zusammenbrechende Ehe. Es ist auch so ein Zyklus im Endeffekt von Geburt bis zum Tod.
Mhm.
Und das Besondere daran ist halt, dass das in Dublin spielt und die Charaktere auch geprägt sind, die Figuren auch geprägt sind, mein Prof wird mich jetzt hauen, Figuren auch geprägt sind dadurch, dass sie halt in Dublin sind zu dieser Zeit, das erleben, was sie erleben. Und ja, es war schon ein Erlebnis, über die Liffey, also über den Fluss in der Stadt zu laufen, während die in der Geschichte gerade am Liffey sitzen und ungefähr auch in derselben Gegend, wenn du auf die andere Flussseite gegangen bist. Das war so toll, das nachempfinden zu können, aber gleichzeitig die waren teilweise so langweilig, diese Geschichten, muss ich echt sagen. Das war nicht ganz mein Ding. Mhm. Aber das war ganz toll. Ich bin auch jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit am Marion Square Park vorbeigelaufen und da drin ist eine Statue von Oscar Wilde. Die habe ich jeden Tag gesehen und jeden Tag, wirklich bestimmt 2 Monate lang, also sobald es anfing, wieder wärmer zu werden, jeden Tag morgens auf dem Weg zur Arbeit bin ich an einer Schulklasse vorbeigelaufen, die da an der Statue stand. War immer so kurz vor 9, kurz nach 9 stand eine Schulklasse. Jedes Mal. Es waren immer Italiener oder Spanier. Ich weiß nicht, wieso die alle nach Dublin kommen, aber es war wirklich, wirklich cool.
Witzig.
Gab's alles Mögliche. Okay. Ja, aber es war nicht nur geil. Also jetzt zum Beispiel St. Patrick's Day war der absolute Hammer. Mhm. Ne, da die
und du warst zum St. Patrick's
Day auch da. Das war so cool. Das war wie Karneval, aber grün und irgendwie besser, weil es weniger asozial war gleich auch.
ja, sehe ich.
So, Dublin hat ja ein absolutes Alkoholverbot draußen.
Mhm.
Du darfst gar nicht draußen trinken. Auf irgendeinem Schild stand mal 1.500 € Strafe.
Weißt
du? Ja. Mhm. Aber an St. Patrick's Day war es natürlich allen egal. Und dann bist du wirklich nur du musstest nur durch die Stadt laufen. Du musstest nicht mal in den Pub gehen. Da war alles, alles und jeder. Wir waren auf 4 Straßenkonzerten innerhalb von 2 Stunden. Also alles Mögliche. Sowas ist dann halt mega cool.
Mhm.
Was dann aber nicht cool ist, ist zum Beispiel, dass Dublin hat so gar keine Kaffeekultur zum Beispiel.
Oh, ja.
Also es gibt eine Kaffeekultur, also so, es gibt noch nicht mal eine Kaffeekultur wie in Deutschland. In Deutschland gibt es ja dieses, wir trinken Kaffee, ja, aber literweise, ne? Ist ja nicht wie so am Mittelmeer, wo man so sich hinsetzt und ein Käffchen trinkt, so ein Espresso und dann 2 Stunden später trinkt man
ja,
noch ein Espresso.
Ich meine, ich finde gut keine Kaffeekultur in dem Sinne, aber ich finde schon, dass also gerade Bochum sehr, sehr viele gute Cafés hat, wo man auch gerade im Sommer ja doch durchaus Menschen sitzen sieht und auch da, ich sag mal, das Kaffeetrinken als soziales Event etabliert haben, hätte ich jetzt gesagt.
Genau, das gibt es nämlich unter jüngeren Leuten wieder, würde ich sagen. Oder das wird aktiv. Aber in Dublin gibt es das gar nicht, weil so ab 17 Uhr hat jedes Café zu. Das ist so der späteste Zeitpunkt. Also so 16 bis 17 Uhr schließt jedes Café. Das ist, du läufst dann durch die Stadt und du kannst dich nach der Arbeit nirgendwo hinsetzen, außer in den Pub. Das ist der einzige Ort, wo so ein sozialer Raum geschaffen wird.
Das ist krass. Gibt es denn in den Pubs wenigstens Kaffee?
Naja, ja, du kannst deinen Kaffee trinken.
Tatsächlich. Nee, aber ich seh den hauptsächlichen Punkt. Also das spielt ja auch vielleicht so ein bisschen mit. Ich habe auch mal gelesen, dass generell Irland ein wahnsinniges Alkoholproblem hat.
Mhm.
Und das spielt ja dann damit rein, wenn du als sozialen Raum nach einer bestimmten Uhrzeit nur noch einen Ort als sozialen Raum gibst, an dem Alkohol ausgeschenkt wird.
Mhm.
Hast du das dann auch selbst dann an erster Hand wahrscheinlich miterlebt, ne? Wenn man jetzt irgendwie abends rausgegangen ist? Und
ich habe auch viel, viel mehr getrunken als normalerweise da drüben. Das war einfach Teil der ganzen Sache.
Mhm.
Das führt mich tatsächlich zum nächsten Punkt, nämlich Dublin ist eine so teure Stadt, so teuer, dass diese Kulturangebote irgendwie runtergezogen werden. Du kannst dir nicht wirklich leisten, viel zu so Kulturveranstaltungen zu gehen. Mhm. Also ich glaube, was man am ehesten noch machen kann als Dubliner, ist in Pub gehen mit Live-Musik. Das ist für jeden eigentlich machbar. Du musst halt nur bereit sein, diese mindestens 6,50 € für ein Guinness auszugeben.
Mhm.
Das ist auch Diese Bierpreise, das ist ja der Hammer. Dublin ist ja auch eine unfassbar teure Stadt. Mhm. Und Kunst kommt ja aus Subkultur meistens. Und Subkultur kommt aus marginalisierten Bereichen der Gesellschaft. Und wenn du dir nicht leisten kannst, in der Stadt zu wohnen, wie willst du denn da Kunst schaffen? Dieses Land ist an sich schon nicht groß und hat nicht viel Platz für sowas. Und dann in der Hauptstadt geht sowas stark unter. Ich muss sagen, ich habe so 10 Minuten von der vom National College of Art and Design gewohnt, also von der Kunstakademie. Und auch da, obwohl das mir ein Raum schien, wo sowas passiert, wo Kunst gemacht werden kann, wo Subkultur noch irgendwo lebt, wenn du dir die Studis da angesehen hast und mit denen geredet hast, die hatten so eine Uniform der Hyperindividualität, nenne ich es jetzt mal. Ne? So jeder war alternativ. Und dann war dadurch keiner mehr alternativ.
Ja,
die sahen halt alle gleich aus, obwohl die alle anders aussehen wollten. Und das ist für mich so irgendwie stellvertretend und ausdrückend für halt diesen Tod an der Subkultur, den halt, den ich ja generell irgendwie wahrnehme. Ich weiß nicht, ob nur ich das bin, aber in Dublin gibt es halt nicht einen Raum, das ist teuer. Wenn du den Raum hast, dann ist es nichts Neues. Dann ist es irgendwas wieder aufgelegt und so weiter. Deswegen, wenn man wirklich was Kulturmäßiges machen wollte, gucken wollte, schaffen wollte, dann musste man wirklich tief in die Tasche greifen oder außerhalb sein.
Krass, und das finde ich, find ich ziemlich konträr zu der Aussage, die du ja eigentlich am Anfang gesagt hast von deiner Erzählung, nämlich dass ja eigentlich Dublin so saturiert sei von Kultur. Also wie passt das dann zusammen? Also es gibt wahnsinnig viel Kultur, die vielleicht dann auch, ich sag mal, staatlich vielleicht auch gefördert ist oder von größeren Organisationen, aber die dann doch so unbezahlbar teilweise sind, dass sie nicht wahrgenommen werden können oder beziehungsweise nur von einem bestimmten Bereich wahrgenommen werden können. Also was ist da dein Take zu? Wie passen diese beiden Dinge mit ganz viel Kultur, aber dafür irgendwie auch ganz sehr teuer und vielleicht auch nur so Hochkultur in Anführungsstrichen, kann man das sagen, wenn du sagst, die Subkultur fehlt irgendwie total oder ist nicht zugänglich?
Wie beschreibe ich das am besten? Also zum Beispiel, ich war beim Dublin International Film Festival über das Praktikum, haben in einen deutschen Film geguckt, eine Doku über Leni Riefenstahl, war eine gute Doku, hat mir nicht genug differenziert, muss ich ehrlich sagen, aber egal, nicht der Punkt. Der Punkt war, du hast halt sowas, so ein internationales Filmfestival. Ralph Fiennes war da frisch von Conclave in die Welt geworfen quasi. Und sowas gibt es ganz groß. Es gibt ein großes Tanzensemble, was jetzt gegründet wurde, ein offizielles in Dublin. Durchs Goethe habe ich auch ganz viel mitbekommen, literarische Veranstaltungen. Sowas gibt's, aber so kleinere Sachen, wie so Clubkonzerte zum Beispiel, sowas. Das gibt es dann nicht, weil auch das Nachtleben da ist, wenn du mich fragst, eine Katastrophe. Ab 2.30 Uhr ist Sperrstunde. Das war's. Jeder Club schließt 2.30 Uhr.
Und das ist ja hier teilweise, also nicht, da geht ja teilweise die Nacht erst los.
Eben. Ja. Genau das dachte ich mir auch. Und ich finde diese kleinen Arten an Kultur, so Kleinkultur halt, Clubs, Bars, so Open Mics und so weiter, das hat man nicht so gesehen. Also wenn meine Kollegen das jetzt hören oder hören würden, würden die wahrscheinlich sagen, du bist doof, das ist alles nicht gefunden und so weiter. Aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass vieles, was halt so eine Szene ausmacht, dass das halt nicht da war. Da war halt keine Szene. Ich habe wirklich in der Stadt Leute gefragt, wo ist die Szene? Wo chillen die jungen Leute? Wo ist das? Wo ist die Alternativität? Dann haben Leute mir gesagt, ja, die ist nicht hier. Die ist woanders. In Dublin gibt es das nicht mehr.
Und wenn du jetzt sagen würdest, okay, was ist jetzt so dein Gesamtfazit von Dublin? Weil ich finde, das hört sich ja schon nach einem sehr, sehr krassen Negativpunkt an, was so die Kulturszene der Stadt angeht. Wenn du sagst, naja, also so eine Szene an sich existiert gar nicht so. Was würdest du sagen, ist so dein Gesamttake Dublin? Wie von 1 bis 10 Guinness.
Wie viele? Also von 1 bis 10
Guinness. Wie von 1 bis 10 Oscar Wilde Statuen. Wie viele?
Okay, das ist gut. Ich gebe Dublin 8 Oscar Wilde Statuen, weil das war schon Ich will jetzt nicht wie ein weiterer Erasmus-Mensch klingen, der zurückkommt und sagt, oh, es hat mein Leben verändert, aber ja, es hat mein Leben verändert. Hm. Es war der absolute Hammer. Ich würde gerne zurück, vielleicht dieses Jahr, vielleicht in ein paar Jahren wieder, keine Ahnung. Auch die Gegend, in der ich gewohnt habe, hat da maßgeblich zu beigetragen. Ich war mitten in der Stadt, also wirklich, das war so teuer. Ich war mitten in der Stadt, ich habe komplett ranzig gewohnt und bin deswegen auch gezwungenermaßen, weil ich nicht zu Hause sein wollte, raus und habe so viel gesehen von der Stadt, die nochmal komplett anders kennengelernt wahrscheinlich als andere. Ich bin unfassbar zufrieden, habe ich total verliebt, aber wenn ich feiern gehen möchte, wenn ich Kultur erleben möchte, wenn ich einfach, keine Ahnung, Großstadtleben empfinden möchte, dann ist das nicht der Ort. Ich glaube, mein Endfazit war mal, ich würde hier studieren, ich würde hier nicht leben.
Okay, und ich würde sagen, damit danke für deinen Input, was deine Dublin-Reise angeht oder dein Dublin-Leben, könnte man ja schon fast sagen. Gerne. Und wir machen nochmal eine kurze Pause mit Jill Sanderson. Jill wahrscheinlich, ne?
Ich glaube, Jill.
Jill Sanderson von Betteroff.
Vor dem Spiegel unten schnurrte schon das Taxi. Jemand sagt, das ist ein Diesel. Sowas wusstet ihr sofort. Feiner Nebel aus einer Flasche, noch im Geschenkpapier eingepackt. Habt euch damit bekreuzigt und ich machte euch das nach. Zum Ersticken angedieselt, stiegen wir in den Charan, kamen als letztes auf die Party, so wie jeden Samstagabend. Bis heute kommt es vor, ich stehe irgendwo und warte. Jemand trägt den Duft und diese Nacht ist wieder da. Ja, bis heute kommt es vor, ich laufe einfach durch die Straßen. Jemand trägt den Duft und ich denk Stunden an nichts anderes. Tschüss an, das an, tschüss an, das an, tschüss an, das an. Wandert, als gäb's was zu beweisen. Die Augen weit geöffnet, so lief dir durch die Reihen. Es lag was in der Luft, dann ging es los wie ein Gewitter. Ein falscher Blick, ein Schlag, ein Tritt, ein kaputtes Gesicht. Ich stand nur ohnmächtig daneben. Ich hatte mich getäuscht. Wir rochen alle gleich, doch ich gehörte nicht. Wasser laufen, mein weißes Shirt wurde zur Farbe meiner Haut. Ich wollte alles waschen, vermeid noch ganz benommen, diesen Duft nicht an mir lassen, hab ihn nie ganz abbekommen.
Ja, so Nick, ich glaube, wir beide dürfen uns jetzt ein bisschen zurücklehnen, denn im Folgenden hört ihr ein Studiogespräch, das ich im Vorhinein für diese Sendung aufgezeichnet habe, habe ich ja im Intro auch schon gesagt. Ja, und viel mehr möchte ich auch gar nicht vorwegnehmen, alles Weitere wird nämlich gesagt. Ich wünsche euch einfach mal ganz viel Spaß und bis gleich.
Bis gleich.
Also ihr hört mich jetzt eh.
Naja.
Wenn ich an Schwindel denke, denke ich ja eher an so ein unangenehmes Gefühl, dass sich alles dreht und einem ein bisschen schummrig wird. Was aber auch damit gemeint sein kann, ist der Schwindel, also jemanden etwas vormachen oder auch jemanden anlügen. CT-Reporterin Vivian war für uns im gleichnamigen Theaterstück Schwindel im Theater Dortmund. Hallo Vivian, schön, dass du da bist.
Hallo Jan.
Ja, Vivian, worum geht's?
In dem Stück Schwindel geht es um Ava und ihre drei Liebhaberinnen, Robin, Delia und Silvia. Und Ava hat gerade eigentlich ein Date mit Robin und dann klingelt es auf einmal. Ava ist total genervt, macht die Tür auf und dann kommt Delia vorbei. Die Person hat die Nacht vorher bei Ava geschlafen und hat ihr Handy vergessen. Mhm. Und das ist dann schon mal der erste Clash. Und dann geht es weiter und noch eine Person klingelt, und zwar Silvia. Silvia ist die total heiße Ü50-Schwimmlehrerin, die Ava auch gedatet hat, aber geghostet hat. Silvia will jetzt antworten und dann stehen sie alle da auf einmal in der Wohnung.
Das hört sich ja für mich erstmal nach einem ziemlichen Drama an eigentlich. Was hat das Ganze denn jetzt eigentlich mit Schwindel zu tun? Also wird dort geschwindelt?
Du kannst es dir vielleicht schon ein bisschen denken, also Ava jongliert da mit ihren drei Dates herum und so super gut scheint es ja nicht mehr zu laufen. Also Silvia hat sie ja geghostet und den anderen beiden Personen gegenüber scheint sie auch nicht immer so ganz fair zu sein. Und es kommt dann auch im Laufe des Stücks raus, es gibt einige Kränkungen und Konflikte und die eskalieren dann. Denn kurz nachdem Silvia kommt, rennt Ava aufs Dach. Und alle laufen ihr hinterher, die Dachtür fällt zu und dann sind alle erstmal ausgesperrt in schwindelerregender Höhe sozusagen.
Also auf der Dachterrasse sozusagen oder beziehungsweise auf dem Dach. Und wenn du sagst eingesperrt, wie kann man sich dann so, das ist ja, war ja ein Theaterstück, wie kann man sich dann das Bühnenbild vorstellen? Also war das dann so ein bisschen, ich sag mal, hat das Szenenbild dann oder das Bühnenbild dann trotzdem mal gewechselt oder war wirklich nur der Anfang, wurde klar gemacht und dann war aber der Hauptteil, hat auf dem Dach stattgefunden und es war ein sehr dialoglastiges Theaterstück. Wie kann man sich das vorstellen? Welche Rolle hat das Bühnenbild da gespielt?
Also das Bühnenbild hat schon eine große Rolle gespielt, aber es hat sich jetzt nicht so viel verändert, denn das Zentrum auf der Bühne war so eine knallpinke Treppe. Am Anfang in der Einführung wurde auch gesagt, die soll so an Dating-Shows erinnern, weil dort alle wichtigen Entscheidungen immer auf einer Treppe getroffen werden. Und diese Treppe konnte sich drehen. Also die wurde dann auch regelmäßig so von allen Schauspielenden so gedreht. Zum Beispiel, es gab immer so Sorgen-Choreo-Einlagen und währenddessen wurde die dann so umgedreht. Man konnte auch durch eine Tür rein, so eine Kammer, wie bei Harry Potter gab es so eine.
Und die untere, die Abstellkammer, die Besenkammer sozusagen.
Genau, da zum Beispiel in der Szene, wo Delia reinkommt, war Robin dann in der Kammer drin und kam dann so raus und war so, hallo, ich bin auch da. Also es hat sich schon gewandelt, aber an sich, ich meine, die Leute, die waren ja auch auf dem Dach eingeschlossen, da ändert sich ja auch nicht so viel. Mhm. Dafür hat sich dann schon relativ viel verändert.
Okay, und das ist dann so, also dass es so ein Closed Setting so ein bisschen war, das und trotzdem aber sich verändert hat, gibt mir ja schon so ein bisschen, ja, kann man vielleicht so Sartre-Vibes sagen, so ungefähr? Geht das in die Richtung?
Ja, also lustig, dass du das sagst, denn das Stück basiert eigentlich auf dem Roman Schwindel von Hengame Yagubifara. Und ich habe den Roman auch mitgebracht.
Oh ja, ich sehe gerade, schön.
Mhm. Und da steht auf Seite 65 das schöne Zitat. Die Hölle, das sind die anderen. Und ich weiß jetzt nicht, wer alles Sartre Ultra ist hier.
Ich habe mich mal mit Sartre ein bisschen beschäftigt. Das Zitat sagt mir was. Kann dir jetzt aber, glaube ich, gerade auch nichts Genaueres dazu sagen.
Ja genau, es geht ja so darum, dass die Personen eingeschlossen werden und ja, dieses die Hölle, das sind die anderen. Es geht dann darum so, man muss sich dann miteinander beschäftigen, mit den anderen beschäftigen, damit auseinandersetzen, wer man ist, was man getan hat. Und genau darum geht es auch bei Schwindel. Also ich fand das ganz lustig in der, ich war auch bei einer Lesung vom Buch und da wurde das auch thematisiert. Das ist ja so ähnliches wie geschlossene Gesellschaft und die Autorin meinte so, ja, das wusste ich vorher gar nicht, ich habe das Buch einfach geschrieben. Mhm. Und man merkt dann halt auch total so beim Stück, dann kommen so die krassen Konflikte irgendwie ans Licht und Personen fühlen sich vernachlässigt. Ich meine, Silvia ist schon sauer, als sie ankommt. Mhm. Delia ist ganz oft so sehr verunsichert und auch traurig und weint sehr viel. Robin wird zwischendurch auch sehr wütend. So, und es geht dann so im Laufe des Stücks halt zum Beispiel auch darum, so um Delias Unsicherheit und die Struggles als Transperson und auch so dann beim Dating und so weiter und auch sehr viel um Sexualität. Also es gibt ja auch einige Sexszenen.
Mhm. Obwohl sie alle in einem Raum eingesperrt oder auf diesem Dach eingesperrt sind?
Ja, genau. Also das ist ganz spannend, weil im Buch gibt es halt immer so Rückblenden eigentlich. Und die Rückblenden wurden ganz cool umgesetzt beim Stück. Also man hat es schon... So, dann sind halt die anderen Personen kurz verschwunden oder waren kurz nicht im Vordergrund. Mhm. Und die Sexszenen wurden immer so umgesetzt, so sehr viel durch Geräusche und auch durch so Sachen, die mit einem Beamer an die Wand geworfen wurden, aber es war jetzt nicht explizit oder so. Also es war irgendwie ganz, ganz spannend gemacht auf jeden Fall. Und diese Rückblenden zu den einzelnen Personen wurden eigentlich ganz gut umgesetzt. Also man hat schon gut verstanden, so wer ist jede Person. Also zum Beispiel auch so über Silvia, die ja so... bisschen älter ist, so was auch thematisiert wurde, was so ihre Hintergründe sind, was da vielleicht Konflikte sind zwischen so der alten lesbischen Feministin und den jüngeren queeren Transpersonen und so, dass es halt auch so ja bestimmte Diskussionen stattgefunden haben. Das war auf jeden Fall sehr spannend.
Ich würde gerade sagen, da sprichst du nämlich einen Punkt an, der mir auch so ein bisschen in den Kopf gekommen ist mit, naja, okay, es ist ein Theaterstück, wo es viel, viel um Konflikte geht und da muss man natürlich auch die Hintergründe irgendwie dann verstehen. So, wie ist das, wie läuft das mit den Flashbacks oder mit den, was hattest du gerade für ein Wort benutzt? Mir fällt das jetzt gerade.
Rückblenden,
genau, danke. Wie aber dann wird, wenn das so gemacht wird und so gut umgesetzt wird, ist ja fantastisch.
Ja, das stimmt. Also es war wirklich sehr schön. Also es war auch sehr schnell, muss ich ehrlich sagen. Und manche Sachen wurden sehr oberflächlich nur behandelt. Also zum Beispiel bei der Person Robin geht es so darum, sie ist eigentlich lesbisch und war schon immer lesbisch. Und sie hat aber einen Freund. Und dann sagen immer alle so, ja, du hast halt deine feste Hetero-Beziehung und manchmal machst du einen Ausflug sozusagen in die queere Welt, aber eigentlich ist bei dir alles gut. Und eigentlich ist Robin so zutiefst verunsichert, weil ihr Freund war halt früher eine Freundin. Und das halt für sie selber auch irgendwie ein schwieriges Verhältnis dazu ist, zu ihrer eigenen Sexualität und so. Das wird dann natürlich nicht so in der Tiefe behandelt wie im Buch zum Beispiel.
Ja.
Aber man kann schon sich so in alle eigentlich reinfühlen und kriegt so einen guten Eindruck von allen Personen.
Das klingt ja aber auch wirklich nach ziemlich harten Themen. Also wie kann denn dann das Stück dann eine queere Beziehungskomödie sein? Also gerade auf die Betonung auf Komödie.
Ja, also ich war jetzt schon teilweise überrascht, wie lustig es war. Und teilweise habe ich auch schon damit gerechnet, einfach weil das Buch schon sehr lustig geschrieben ist. Also die Dialoge sind einfach schon sehr witzig. Es gibt so Situationskomik, zum Beispiel Delia hat Essen dabei und sagt dann so, ja, ich habe 4 Sandwiches, 2 sind für mich. So, und dann streiten sie sich ganz lange über dieses Essen und so, und irgendwie, das ist halt so absurd und deshalb ist es so einfach so mega witzig. Aber auch so, wie die Schauspielerinnen so gespielt haben, also die Person, die Silvia gespielt hat, hatte immer so lustige Gesichtsausdrücke, ich kann das gar nicht nachmachen, das war einfach irgendwie richtig iconic. Und auch so, ja, generell haben die das einfach richtig, richtig gut umgesetzt. Und ich denke, sehr viel liegt halt einfach dann an so dieser Situationskomik, dass es halt auch einfach so eine sehr strange ist. Alle sind irgendwie auf dem Dach. Und ich glaube, die Personen selber sind auch einfach alle an sich auch sehr witzig, würde ich sagen.
Und wie hat da so das Publikum dann drauf reagiert? Hast du da mal nachgefragt?
Ich habe nachgefragt, ja. Also vor allem, weil eine Person vor mir das ganze Stück lang durchgekichert hat, bin ich dann nochmal hingegangen und habe gefragt, wie es denen eigentlich gefallen hat.
Ich würde sagen, da hören wir einfach mal rein.
Ich finde es schön, wenn queere Perspektiven auf die Bühne kommen. Und das macht das Schauspiel Dortmund sehr gut.
Es hat uns Spaß gemacht. Es war eine sehr unterhaltsame Inszenierung und ein tolles Stück. Und wir haben gerade noch mal uns darüber unterhalten, wie schön jeder Charakter oder sowas Eigenes hatte und auch toll gespielt war. Und von daher, ja, rundum gelungen. Cool.
Mein Eindruck ist, dass es irgendwie richtig witzig war und ja, voll viele popkulturelle Anspielungen hatte und es hat irgendwie voll Spaß gemacht.
Ja, das klingt ja unfassbar positiv. Würdest du da den Eindruck teilen?
Auf jeden Fall. Vielleicht möchte ich nochmal auf die ganzen popkulturellen Anspielungen zu sprechen kommen, weil das war wirklich, also ganz grandios umgesetzt. Also von am Anfang wurde Bad Romance von Lady Gaga gespielt und die haben so performt mit so Lack-Outfits und lustigen Tänzen. Und dann wurde auch am Anfang gesagt, das ist so sehr nochmal also in der Einführung wurde gesagt, dass es so sehr eine Referenz gibt zu Dating-Shows. Mhm. Und da habe ich dir hier nochmal so ein Heft mitgebracht. Guck da mal rein.
Okay. Ja. Schwindel, eine queere Beziehungskomödie. Okay. Uraufführung 2024. Ja.
Und während du dir das anguckst, da sieht man zum die einzelnen Figuren wie so Profile in Dating-Apps halt. Also mit auch, es gab auch zwischendurch immer so super lustige Bauchbinden, die so gezeigt wurden. Das war Peak-Comedy. Das war so witzig. Und ganz am Ende kam wie so ein Trailer auf die Wiedersehensfolge und dann war so immer mit so einem witzigen Geräusch so, dadam, was ist passiert? Wer ist mit wem zusammen? Wer hat wen gedatet? Und es war einfach wirklich, also dadurch ist es halt nochmal so viel lustiger geworden, weil noch diese Ebene, sag ich mal, dazugekommen ist.
Cool, ja, das sieht fantastisch aus. Und ich würde sagen, für alle, die jetzt auch neugierig geworden sind, Schwindel läuft noch bis Juni im Theater Dortmund. Ja, und da sind wir wieder live. Nick, was würdest du sagen? Oder hast du was zu sagen dazu? Hast du einen guten Eindruck auf dich gemacht?
Das hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Ich muss gerade lachen, weil das war so ein fließender Übergang von Interview zu dir, dass ich gerade kurz nicht gerafft habe. So, der Zeitstempel sagt, das ist vorbei, aber ich höre deine Stimme immer noch. Was hast du? Nein, das...
Das nennt man Moderationskünste.
Ja, muss ich noch lernen, ganz ehrlich. Ne? Aber nein, das klang wirklich spannend. Ich glaube, das hätte ich mir auch gerne angeguckt.
Das läuft ja auch noch.
Stimmt, genau.
Bis Juni.
Bis Juni? Bis Juni habe ich bestimmt irgendwann Zeit, mir das anzugucken. Das ist aber auch so ein richtig, also von dem, wie es sich anhört, das ist so ein richtiges Stück, was hier in der Gegend spielt. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, aber so, das ist so genau die Art von Theaterstück, die in Bochum, Dortmund, Essen oder so von jungen, queeren Menschen gemacht werden würde.
Kannst du das elaborieren, warum das so ist? Oder
nein,
ist das einfach
irgendwie
so ein,
nicht.
Das ist so ein
einfach
Vibe.
Ja. Genau, okay. Es ist so ein Vibe. Ich habe das Gefühl, das könnte jetzt auch auf der Rotstraße sein.
Okay, ja. Ich würde sagen,
genau, aber egal.
Wir nehmen diesen Take und geben ihn euch wie ein kleines Häppchen mit, worüber ihr heute Nacht ein bisschen nachdenken könnt. Ja, das wird dann wahrscheinlich auch, so wie dieses Theaterstück, eine Nacht, an die man sich erinnern wird. Deswegen spielen wir A Night to Remember von Bea Badoubi und Lofey.
Sweet nothings in my ear.
fühle mich wie in einer warmen Sommernacht, auch wenn sie noch nicht ganz da sind. Oh. Schön. Genau.
Diese warme Sommernacht. Ja.
Auf jeden Fall. Kommen wir zu unserem finalen Thema für heute, und zwar zu dem Gedichtband, den ich ja eigentlich schon seit, ja, ich glaube fast anderthalb Monaten eigentlich vorstellen wollte, aber seit anderthalb Monaten ist ja auch kein Kultimativ mehr gewesen, deswegen, naja, machst du nix. Und ich sag mal, für mich war das eine interessante Experience, weil eigentlich ich gar nicht so der Fan von Gedichten bin. Das hat gar nichts damit zu tun, dass ich die Kunst nicht zu respektieren weiß oder das irgendwie schlecht finde an sich.
Schande.
Ja, ich weiß, aber guck mal, hear me out.
Okay, let me cook. Okay. Ich lass dich kochen, ja.
Nee, jetzt hast du mich ein bisschen rausgebracht. Alles gut. Auf jeden Fall, ja, eigentlich nicht so der Fan. Ich würde eher sagen, so, es erreicht mich manchmal leider nicht, so dachte ich zumindest, bis ich so diesen Band gelesen habe. Weil du hast ja so bestimmte Kunstformen, wo du super mit resonierst und wo du sehr schnell sehr die tieferen zwischen den Zeilen Lesungen machen kannst und man vielleicht so ein bisschen versteht, was ich meine. Und dann gibt es aber auch Kunstformen, wo man da vorsteht und sich denkt, kann ich, mach jetzt mal, ja, ist halt ein Bild. So, ne? Jedenfalls, wollte ich gar nicht so lange drauf rumreiten. Ich glaube, das liegt bei mir auch einfach daran, dass ja Gedichte so ein Ausdruck von Gefühlen sind.
Ja. Ne?
Und da habe ich auch schon mal mit der Lyrikerin Angina Jungmann drüber gesprochen, hier bei Kultimativ. Und das ist halt nicht immer logisch aufgebaut. Sprich, man schreibt das, was man fühlt, und das macht es vielleicht auch manchmal wirklich einfach schwierig zu verstehen für Menschen, die eben nicht jetzt zum Beispiel meine Gefühle fühlen können oder die Gefühle der Autorin, des Autoren, was da jetzt die Intention hinter war. Vielleicht erstmal noch als Frage für dich, Nick, wie stehst du zu Gedichten? Jetzt habe ich schon so ein bisschen meinen Saft dazu gegeben. Was ist so,
naja, also,
was ist so dein,
ich,
ist das dein Shit?
Das ist eigentlich mein Shit. Ich bin aber immer ich bin Teilzeitlyriker. Weißt du, also ich brauche eigentlich so eine bestimmte Zeit, einen bestimmten Ort, und dann kommt ein Gedicht angeflogen wie eine Taube in der Stadt, und dann hittet es mich. Dann ist so
wie eine Taube in der Stadt.
Wie eine Taube in der Stadt, genau. Ja. Dann kommt es einfach und dann trifft es mich. Ich habe auch eine Liste tatsächlich
auf meinem
Handy,
ja.
Wo, keine Ahnung, Autoren, die ich mag, Gemälde, die ich mag und auch Gedichte, die ich mag. Zum Beispiel sowas wie Accident Report in the Tall, Tall Weeds von Ada Limon. Ich finde, das ist ein mega Gedicht zum Beispiel. Und das ist auch nur so gut in meinem Kopf verankert, weil ich, weil es halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Deswegen, ich kann Gedichte nicht einfach so lesen, aber ich mag Gedichte schon sehr gerne.
Aber das passt ja dann auch so mit dem, ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und auch so mit dem, ja, es berührt vielleicht etwas in uns, was sonst irgendwie nichts anderes berühren kann. Und dementsprechend bin ich ja dann doch, oder freut es mich umso mehr manchmal, wenn ich dann doch etwas lese und ich dann doch merke, ah, irgendwie bewegt sich da innen dann doch irgendwie was. Und irgendwie bringt das was in Bewegung. Und das war tatsächlich der Fall bei dem Gedichtband. Dieser Band heißt, das ist in Klammern gesetzt, Sorry, I Was Miles Away, und dann halt Klammer zu, und dann der eigentliche großgeschriebene Titel von ist In the Year of Romance von Lucas Jones. Vielleicht ganz kurz zu dem Buch. Es ist 2023 erschienen bei Maryland Films. Und Lucas Jones ist Brite und beschreibt sich selbst als Schauspieler, macht aber auch Musik und schreibt eben vor allem auch Gedichte. Und diese führt er, und das ist so ein bisschen die Besonderheit, auch in verschiedenen Formen auf seinem Instagram-Kanal zum Beispiel vor. Also entweder in Fotos, in irgendwie so leinwandmäßig schreibt er sie dann auf, oder er performt sie dann auch in verschiedenen Art und Weisen, meistens indem er dann in die Kamera spricht und dann sein Gedicht frei vorträgt. Er hat damit auch schon ziemlich Erfolg. Ich glaube, er hat so über 450.000 AbonnentInnen auf Instagram. Vielleicht ist es mittlerweile mehr. Das ist schon ordentlich was, gerade mit dem Content, den er macht, weil ich ja das natürlich jetzt nicht Massencontent ist, hätte ich jetzt gesagt.
Ja.
Er hat bisher auch schon drei Bände veröffentlicht. Den Band, den ich jetzt hier habe, das ist der zweite und ich glaube auch bisher sein erfolgreichster. Und jetzt möchte ich gar nicht zu sehr auf die Person eingehen. Guckst du jetzt gerade den
Instagram-Kanal? Ja, 434.000 Abonnenten.
Also um die 450.000 passt ungefähr.
Ist auch ein sehr schöner Kanal.
Genau, ich möchte gar nicht so sehr mich in der Beschreibung der Person verlieren, sondern eher auf die Gedichte eingehen, die hier geschrieben sind. Mhm. Und vor allen Dingen auf die Themen. Der Titel ist ja hauptsächlich In the Year of Romance. Und das zieht sich, finde ich, auch doch wie ein roter Faden durch dieses ganze Buch. Also es ist eher Buch, sieht nicht aus wie ein klassisches Buch. Es ist halt recht dünn, es ist ein Heft. Aber bei Gedichten ist das natürlich, es ist trotzdem genug Content da, genug Material da, dass man damit sehr, sehr viel Zeit verbringen kann. Und die Themen sind auch wirklich sehr relatable an sich. Es geht nämlich viel um Beziehungen, das Gefühl, bei einer Person zu sein oder eben, wenn eine geliebte Person fehlt. Emotionaler Schmerz ist ganz viel dabei und halt auch manchmal einfach Dinge über das Leben. Und ich finde, er schafft es in dem Band wirklich oft genug, diese unbeschreibbaren Empfindungen, die da irgendwo zwischen dem Selbst und dem Körper und der Welt herumgeistern, ja, nicht vielleicht einzufangen richtig, aber doch so zu umschreiben, dass man eine gute Idee dieser unsichtbaren Gefühlsgeister bekommt. Und ich kann es jetzt so ausdrücken, ich könnte aber auch einfach sagen, ja, die Gedichte haben mich berührt.
Ja.
Da ist was passiert. Und was ich auch ziemlich cool finde, ist, dass die Länge und Aufbau sind sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt Gedichte, die sind super kurz, vielleicht 5 Zeilen. Und dann gibt es aber auch Gedichte, die sich über mehrere Zeilen ziehen. Über 2 Seiten ziehen. Und das, was ich auch recht sympathisch finde, ist, dass der Autor sehr mit der Formatierung auch spielt, mit den Gedichten.
Ich liebe das.
Die sind dann manchmal in bestimmten Formen aufgebaut oder an bestimmten Stellen an der Seite. Und das gehört ja dann, ich sag mal, zum Gesamtkunstwerk irgendwo dazu. Gut, ich würde jetzt vielleicht noch kurz die Zeit nutzen, wenn ich jetzt schon über Gedichte rede, auch ein paar dieser Gedichte vorzulesen, wenn das in deinem Sinne ist, Nick. Wenn du
das ist immer in meinem Sinne.
Lust hast. Ich habe nämlich... ich würde vielleicht das so machen, dass ich 2 sehr kurze Gedichte vorlese, die ich irgendwie sehr cool fand und dann, ich glaube, das, was mich am meisten berührt hat.
Bitte.
Persönlich. Und wenn du möchtest, können wir auch gerne noch ein bisschen drüber sprechen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Zum Glück. Jetzt mache ich die professionelle Überleitung, Überleitungsblättern. Warte.
So. ASMR.
ASMR hier. Das erste Gedicht heißt Wedding Song. I can say it in 4 words. To be loved, the whole big thing. If you ever lose the rhythm, look to me. I'll count you in. Und das finde ich, ich würde es gerne länger wirken lassen, aber leider geht dann hier der Alarm an wegen Stille. Das ist dann ein bisschen doof, deswegen tut mir leid, wenn ich jetzt so schnell davon schon wieder quatsche.
I'll count you in, das finde ich sehr schön.
Genau, und das ist ja, es ist die Essenz dieses Gedichts, so diesen ganz kurz zu sagen, dieses Gefühl zu beschreiben und dann zu sagen, ey, wenn du jemals deinen Rhythmus, wenn du jemals deinen Rhythmus verlierst, komm zu mir, guck mich an und ich zähle dich wieder rein.
Toll.
Schön, da kriege ich Gänsehaut. Toll. Eins habe ich hier noch, ein kurzes. My work here is done. Heißt es. And I looked at my daughter, who looks like her mom, both lolled like an almond, loose curls, messy bun. And she's looking away, watching Woody bus run. She says, reach for the sky. I did. And now I'm done. Hast du ungefähr verstanden vielleicht?
Ja.
Hast du eine Idee, worum es geht? Ich glaube, es spielt so ein bisschen an mit, er sieht jetzt seine Tochter, ich stelle mir die Situation vor, vom Fernseher und sie guckt und dann wird in dem Film oder die Tochter sagt, hey, greif nach den Sternen, so, greif nach dem Himmel, greif nach dem Höchsten, was du überhaupt haben kannst und dann sagt er, ja, das habe ich getan.
Und da bist du.
Und da bist du.
Ja.
Und damit habe ich alles erreicht, was ich erreichen kann.
Das war auch schön.
Und das finde ich irgendwie, also das ist zumindest meine Interpretation von dem Gedicht. Und vielleicht kommen wir jetzt zu dem allerletzten noch. Und dann müssen wir uns, glaube ich, auch gleich schon verabschieden, leider. Aber das ist dann vielleicht ein gutes Gedicht, um euch rauszuschicken. Man sollte vielleicht eine kleine Triggerwarnung rausgeben, bevor ich das lese. Es geht halt um Tod. Deswegen nur Wenn ihr damit irgendwie Probleme haben solltet, dann schaltet gerne jetzt ab. Das Gedicht heißt Some Good News If You Wish You Were Dead. You aren't so much luck. Just wait till you hear. You can't wait to be dead and no longer be here. Got the pain maxed out. Too much, the whole lot. Okay, just sit and just wait. I won't tell you to stop. But don't do it today. The weather's so shit. Let's catch up tomorrow. Let's just walk for a bit. And if we happen to get ice cream and eat it, then fine. We'll eat that, say yum, then you can shoot off and die. Don't die with a full stomach, though. Let's just nip back to mine. If it's still raining, then off your shoes, dip inside. I'll throw on the telly, seeing as we're already here. Have you seen this? You haven't? Ah, it's pretty good. Bit weird. And if you fall asleep, it's all good. Still tomorrow, where we'll walk, talk, and wonder. And wander and wallow and hurt and work and learn to look inward and love who we find and love all the sorrow. Let's just do that today. Do tomorrow, tomorrow. I'm not saying you won't. You will definitely die. So if that's what you want, just give it some time. And if you just keep waiting, the good news is this. Your wish will come true. But till then, you will live.
Ja, das tut gut weh.
Das tut gut weh.
Das tut sehr gut weh.
Würde ich auch sagen. Und ich würde gar nicht mal so viel mehr dazu sagen, sondern das einfach wirken lassen und uns auch einen kleinen Song spielen, bis wir dann zur Verabschiedung kommen. Hier ist Men I Trust mit Tail Whip.
Days would be the same in a day.
Und damit ist Kultimativ für heute auch schon wieder vorbei. Mensch, so schnell kann das gehen.
Die Zeit fliegt.
Und Nick, ich muss sagen, es hat mir heute richtig, richtig viel Spaß gemacht.
Mir auch. Es ist so schön, wieder hier zu sein.
Ja, wirklich. Ich freue mich auch sehr, dass du wieder hier bist.
Ja, also, danke.
Deswegen, ich würde sagen, wir haben eine ganz, ganz spannende, tolle Kultimativzeit vor uns.
Ja.
Und deswegen, gucke ich hoffnungsvoll in die Zukunft und bin sehr gespannt, was jetzt so der Sommer so bringen wird.
Ja, ich glaube, das wird ein guter Sommer. Ich glaube, das wird ein wirklich guter Sommer.
Ich glaube auch, ich glaube auch. Ja, und ich würde sagen, damit sagen wir Tschüss und verabschieden uns für diesen Abend. Kultimativ, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir.
Ich meine, wie nicht?
Wie nicht? Ich wollte gerade sagen, falls ihr irgendwie nochmal mehr zu uns haben wollt, folgt uns auf Instagram. Da machen wir ehrlicherweise gar nicht so viel, aber folgt uns auf Instagram.
Da kommt noch was.
Sowieso.
Versprochen, bitte.
Genau,
da kommt
folgt uns. Sonst habt eine gute Zeit, habt einen guten Abend, macht's gut, lest ein gutes Buch. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen am 14. Mai wieder. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.